Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also Vielfalt ist per se da und es ist clever, wenn man sich das anschaut und damit arbeitet, anstatt dass es einen einfach ausbremst, weil man es übergeht. Aber es gibt einfach Dinge, die können Menschen nicht ändern, die sind, wie sie sind. Vielfalt ist immer da. Und da, warum das nicht einfach konstruktiv nutzen? Das alles ist dann auch schon Beweis genug für die Ernsthaftigkeit, weil da ist ja tatsächlich was passiert. Und wenn echte Stimmen reden, das hat mir was gebracht, dann muss ich mich gar nicht so sehr darum kümmern, oh, wie bleibe ich denn glaubhaft? Das passiert automatisch dann. Mit einer Leichtigkeit und auch mit einer Offenheit und mit einer Freude an dem Thema. So verbrennt das Thema dann halt auch nicht nachhaltig, ne?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie funktioniert das Diversity-Betriebssystem? Für dieses Gespräch habe ich die Autorin und Consultant Sarah Gerving eingeladen. Zu ihrem Buch. Sie hat das Buch Das Diversity-Betriebssystem, eine Erfolgsformel für Vielfalt und nachhaltige Lösungen, im Haufe Verlag veröffentlicht. Worum geht es? Diversity-Management neu gedacht. Wie ein Smartphone braucht ein Unternehmen das richtige Betriebssystem, um optimal zu funktionieren. Dieses Handbuch liefert eine praxiserprobte Anleitung, um das Diversity-Management so zu konfigurieren, dass es messbar auf die Unternehmensziele einzahlt. Es richtet sich an Geschäftsführungen, die nachhaltige Veränderungen anstoßen möchten, sowie an Personen im Change Management, die andere inspirieren wollen. Und jetzt freue ich mich sehr, Sarah hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Sarah.
Hallo Dani, danke für die Einladung.
Liebe Sarah, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Total gerne. Also mein Name ist Sarah Gerving und ich bin angetreten für gleiche Teilhabechancen im Beruf. Und dazu bin ich Diversity Manager, Diversity Experte, nun auch Autorin und Consultant. Und ja, wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Ich hatte schon ziemlich früh den Berufswunsch, im Diversity Management tätig zu sein. Und deshalb habe ich schon einen Studiengang gewählt, bei dem es vor allem um interdisziplinäre Zusammenarbeit ging. Also wie kombiniert man verschiedene Denkrichtungen, verschiedene Begriffe zu einem gemeinsamen Thema und Ziel? Und dieses Wissen habe ich auf Diversity Management übertragen, weil Diversity ist auch nichts anderes als verschiedene Sichtweisen, Schwerpunkte und Ziele und das in einem Unternehmen zusammenzuführen. Ja, und ich wollte herausfinden, wie das genau bei Diversity Manage funktioniert und auf dieser Reise befinde ich mich nunmehr seit 13 Jahren.
Okay, cool. Was hat dich dazu persönlich inspiriert, das Buch über das Diversity-Betriebssystem zu schreiben?
Ja, das war gar kein singuläres Ereignis oder so, sondern das waren Menschen. Und es gab sehr viele Menschen, die immer wieder auf mich zukamen und gesagt haben, Sarah, davon sollte die Welt mal erfahren. Das ist wirklich beeindruckend, wie gut das funktioniert. Und diese Stimmen hörten nicht auf. Und gleichzeitig habe ich die Motivation gehabt, auch zu zeigen, also bei Diversity geht es nicht darum, dass eine Seite verliert und die anderen profitieren, sondern man kann für alle Seiten einen Win erzeugen. Und genau, das passt einfach zu meiner Motivation und ich hatte jetzt das Gefühl, die Zeit ist reif und habe mich auf die Reise gemacht, dieses Buch jetzt zu schreiben und nun mittlerweile zu veröffentlichen.
Okay, cool. Was würdest du sagen, welche grundlegenden Prinzipien sollten Unternehmen beachten, um ein effektives Diversity Management zu implementieren?
Also ganz grundsätzlich muss das Diversity Management erstmal zu dem Unternehmen passen und seinen Zielen. So, das heißt, ich denke, Konserve funktioniert nicht, sondern man muss sehr genau hinschauen. Im Laufe meiner Arbeit habe ich verschiedene Game Changer inspiziert, die relativ gut funktionieren. Das eine ist eben die Konstruktion, also Diversity wird vom ganzen Unternehmen mitgestaltet, nicht von einer einzigen Person, sondern das ganze Unternehmen macht mit. Dann habe ich herausgefunden, dass das Diversity-Verständnis, das Gemeinsame, sehr entscheidend ist, damit es erfolgreich und effektiv funktioniert. Bei mir steht die Arbeit unter der Prämisse, Diversity ist bei allen Menschen vorhanden. Das sind nicht einzelne bestimmte Personengruppen, sondern das sind alle, alle. Und damit fühlt sich auch jeder Mensch angesprochen. Das dritte ist vor allem, was ich wichtig finde, das Thema Wirksamkeit. Also funktioniert denn das, was ich da tue? Was kommt dabei heraus? Ist es der gewünschte Effekt, ja oder nein, das zu untersuchen? Also am Ende ist es damit halt auch eine intrinsische Motivation von Menschen gekoppelt an ein geteiltes Ziel. Das macht es wirksam. Und auch was das Erscheinungsbild angeht, ist es wichtig, habe ich herausgefunden, bei meiner Arbeit, Reaktanz zu vermeiden, also Widerstände, Menschen, die wütend werden, das ganz bewusst zu vermeiden, lieber neugierig zu machen, das Ganze leichtgewichtiger angehen, nicht so verkopft, sehr, sehr praxisnah, sehr konkret, sehr, sehr nah an der Lebenswirklichkeit, Arbeitswirklichkeit der Person und auch ziemlich sachlich. Nichtsdestotrotz auch ein bisschen die Emotionen berühren, das tut's automatisch, weil bei Diversity reden wir ja über sehr identitätsnahe Themen.
Ja, also wir nehmen den Podcast gerade am 21. Februar 2025 auf. Ich finde es gerade nochmal wichtig, dass der jetzt auch mal das Thema in den Paperwings Podcast kommt, weil gesellschaftspolitisch habe ich den Eindruck, dass wir uns da quasi auf Abwägen gerade bei diesem Thema befinden. Das heißt, wenn ich bei großen Firmen wie Facebook gucke, da haben die das Diversity-Programm eingestellt. Wenn man sich anguckt, wie gerade gesellschaftspolitische Entwicklungen sind, ich habe eben gerade auf LinkedIn ein schönes Video gesehen von den Sana-Kliniken, die gerade gezeigt haben, wie ganz viele Menschen auf der Treppe stehen. Und dann haben sie mal gezeigt, was noch übrig bleibt, wenn nur die Bio-Deutschen auf der Treppe stehen bleiben und der Rest mit diversem oder nicht diversem, sondern Migrationshintergrund die Treppe verlässt. Und dann ist halt nicht mehr viel da an Personal. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen sagen, was unter Diversity, was dich eigentlich persönlich bewegt, weil ich habe dich ja privat erleben dürfen, wie du für dieses Thema ja auch, ja, ich sage mal, ehrenamtlich oder zivilgesellschaftlich brennst und was du unter Diversity verstehst.
Also ich verstehe erstmal unter Diversity die Persönlichkeit jedes Menschen, die Individualität mit all seinen Facetten, Erfahrungen, Skills und auch mitsamt des Potenzials. Das verstehe ich unter Diversity. Und wofür ich brenne, sind gleiche Teilhabechancen. Also ich persönlich finde es sehr unfair, wenn Menschen aufgrund ihrer Abstammung, aufgrund ihres Aussehens oder wie auch immer, nicht die gleichen Chancen bekommen wie andere Menschen. Also als ich in der Grundschule war, bin ich in die D-Klasse gekommen. D, divers. Damals, also es gab auch nur A bis D, das war die letzte Klasse. Und Anfang der 90er Jahre waren da Menschen aus der ehemaligen UdSSR, viel aus Kasachstan. Dann gab es undokumentierte Menschen aus Vietnam, die aus der ehemaligen DDR zugewandert waren. Und dann gab es damals noch den Jugoslawienkrieg und auch diese Flüchtlinge waren in dieser Klasse. Meine Eltern hatten auch Migrationshintergrund, nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Und dann gab es noch ein paar Bersröer, das ist ein Dorf. Die sprechen einen Akzent, den man sehr schwer versteht. Da hat man manche Menschen besser verstanden. Und wir versammelten uns alle in der D, in der diversen Klasse. Und es konnte kein Mensch Deutsch, bis auf ganz wenige. Und innerhalb dieser, dadurch, dass das in der Nähe von Gießen war, das ist ja auch die Erstaufnahme in Hessen, haben uns 20 Kinder verlassen und andere sind gekommen innerhalb von 4 Jahren. Das heißt, ich habe ganz früh erlebt, was es bedeutet, wenn man nicht die gleichen Chancen hat, wenn man nicht, also ich hatte eine Freundin, die hatte keine passende Hose, die hat zugenommen und dann hat die sich mit dem Haargummi die Hose dann so zusammengeklemmt und sowas frühzeitig zu erleben, ich glaube, da ist bei mir irgendwie was entstanden, wo ich gedacht habe, nee, so kann das hier nicht laufen, dass alle sich selbst überlassen werden, also da in der Zeit hat man da auch, ich sag mal, relativ ghettohafte Dorfpolitik betrieben, das heißt, die Deutschrussen kamen in den Block, die und die kamen dann in die Rosenstraße und ja, also ich habe irgendwie gesehen, so funktioniert das nicht. Und ich glaube, da ist bei mir ganz tief schon was geweckt worden, womit ich irgendwie mein Leben lang, was ich mir zur Lebensaufgabe auch gemacht habe, ja.
Wie erlebst du oder was ist deiner Meinung nach in deiner Erfahrung das Verständnis von Diversity? Also ist das ein negativer Kampfbegriff? Ist das ein woker Begriff? Ist das etwas, von dem alle das Gleiche verstehen? Wie erlebst du das in der Praxis?
Also in der Praxis sehe ich sehr, sehr verschiedene Strömungen. Es gibt ja auch verschiedene Approaches. Also was ich im Moment sehr sehe, jetzt wird es ein bisschen nerdy, ist, also wenn man über Woke oder diese Begriffe spricht, als Wissenschaftlerin würde ich sagen, naja, also es gibt ja so Frankfurter Schule und es gibt so bestimmte Soziologiearten, die damals ja auch eine gesellschaftliche Veränderung sich gewünscht haben. Und was ich im Moment beobachte, sind, dass relativ viele halt aus dieser soziologischen Schule auch kommen. Und da hast du es relativ schnell mit Machtdiskurs zu tun. Und implizit sehe ich da schon auch die Vorstellung, es gibt diesen einen Kuchen und der wird aufgeteilt. Und die Frage ist jetzt, wer kriegt wie viel von dem Kuchen? Ich selber, ich bin systemtheoretisch nach Niklas Luhmann ausgebildet, makrosoziologisch. Das heißt, ich schaue mir an, wie verschiedene Systeme miteinander interagieren, wie was zu was führt und wo genau müssen wir an welcher Schaltstelle ansetzen, um etwas funktionieren zu bekommen. Das heißt, dass eine Win-Situation für alle Menschen entsteht. So mancher, der Wirtschaftswissenschaften studiert hat, würde von der Harvard-Methode reden, ne? Also diese Orange, die nicht, also die man nicht teilt, sondern der eine möchte halt die Schale und der andere möchte gerne den Saft. Und genau darum geht es für mich. Also ich denke, dass man, also Vielfalt ist per se da und es ist clever, wenn man sich das anschaut und damit arbeitet, anstatt dass es einen einfach ausbremst, weil man es übergeht. Aber es gibt einfach Dinge, die können Menschen nicht ändern, die sind, wie sie sind. Vielfalt ist immer da. Und da, warum das nicht einfach konstruktiv nutzen? Und damit einen guten Umgang, also Reibungsverluste vor allem minimieren oder vielleicht sogar einfach, wie man das, wie du im Bahnhofsviertel erfahren hast, wie man sozusagen daraus einfach auch das Beste zusammen machen kann. Ja, das ist mein Begriff und ich denke, dass es dieses Entweder-Oder gar nicht gibt, sondern dass wir gemeinsam gucken müssen, unter welchem Ziel, was möchten wir und wie können wir uns dafür entsprechend aufstellen und wie können wir was von wem nutzen, um ein gemeinsames Ziel dann zu verfolgen. Und gerade, ich habe ja sehr, sehr viel auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Mittelstand zu tun gehabt. Und eine der prägendsten Erfahrungen war, als mir mal jemand sagte, Sarah, mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht, was ich lassen soll. Mich interessiert, wo ich hingehen soll. Und das hat mich total geprägt. Also dieses gemeinsame Ziel ist das, was, glaube ich, in dieser Disziplin auch eine gute Möglichkeit ist, verschiedenste Menschen unter ja zusammenzukriegen und ja
Das ist vielleicht
gemeinsam
ein,
halt das zu verfolgen.
das ist vielleicht ein guter Punkt, wenn ich jetzt mal aus dem Design Thinking oder so komme und mache so ein Value Proposition Canvas machen würde und zum Thema Diversity. Was würdest du sagen, ist so zum Thema Diversity, zum Beispiel in KMUs, so der größte Pain? Also, wo schmerzt es, wo sind es Herausforderungen und wo ist Diversity Management quasi ein Problemlöser oder was kann das in Win-Win-Situationen ermöglichen?
Also in kleinen oder mittleren Unternehmen habe ich beobachtet, dass die mit dem Begriff ganz oft gar nicht agieren, wenn dann der große Mittelstand. Und in Kleinstbetrieben, kleinen Betrieben ist es eigentlich so, wie man es sich im Großen wünschen würde. Also es gibt ein Problem und dann findet man eine pragmatische Lösung dafür. Punkt. Das wird nicht groß belabelt mit, das ist Diversity Management oder so. Und man redet darüber. So. Fertig, pragmatisch. Und das, also ich glaube, dass eher größere Unternehmen was davon lernen können.
Dein Buch kommt ja optisch erstmal sehr technisch daher. Das heißt, man hat vorne so ein Smartphone drauf, es steht Betriebssystem drauf. Und du sagst, du nutzt ja auch die Metapher des Betriebssystems. Inwiefern ist diese Metapher auch für Unternehmen hilfreich, um ihre Diversity-Strategie zu verbessern?
Also zum einen möchte ich natürlich damit anregen, sich das Thema anzueignen. Ich bin aktuell in der IT tätig. Das heißt, es ist immer clever, mit dem Wording und mit Bildern zu arbeiten, womit die Menschen was anfangen können und Vergleiche zu schaffen, anstatt sich jetzt nur in akademische Begriffe dazu verfangen. Das geht ja ganz schnell, wenn man das auch noch studiert hat. Und ich habe den Begriff vom Betriebssystem genommen, weil bei Diversity Management ganz oft Einzelmaßnahmen verstanden wird oder Expertise für eine Diversity-Dimension, Frauen, Alter. Und Ich möchte gerne, also mein Buch richtet sich ja vor allem an geschäftsführende Personen und an Personen, die Change Management vorantreiben. Und ich möchte gerne zeigen, lasst uns doch mal das gesamte Framework, das, was wir da aufsetzen, in seiner Ganzheit mal hinterfragen. Vielleicht kann man das auch ganz anders aufsetzen und vielleicht kommen da Dinge bei raus, die man sich auch wünscht.
Was würdest du sagen, was sind so die häufigsten Missverständnisse über Diversity Management, die du in deiner Arbeit erlebst?
Ich denke, manche sind vielleicht auch stressbedingt dem Irrtum aufgesessen, A führt automatisch zu B. Also ich mache Maßnahme A und dann passiert B. Und in der Praxis ist es aber genau andersrum, also Umwege, über Bande, über Zufälle und so weiter, über Menschen. Da kommt etwas bei raus und oftmals vielleicht sogar noch was Besseres als B. Also nur mal als Beispiel, man führt irgendeine Regel ein und wie reagieren Menschen? Die finden Umgehungsstrategien. Die lassen es so aussehen, als würden sie die Regel befolgen. De facto tun sie das aber nicht und sie wenden noch mehr Energie eigentlich dafür auf, um es so aussehen zu lassen, als ob. So, das ist in meinen Augen alles Arbeitsenergie, die man ja für was Sinnvolles eigentlich verwenden könnte. So. Und kurzfristig sieht das vielleicht dann auch so aus, als wäre vielleicht eine bestimmte Diversity-Maßnahme erfolgreich, ne? So und so viele haben an der Veranstaltung teilgenommen. Aber dann kann das halt auch sehr, sehr schnell umschlagen, ja. Also wenn Menschen nicht wirklich überzeugt sind und da mitziehen, dann geht das zulasten der Nachhaltigkeit. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Missverständnis, dieses A führt zu B, diese Steuerungslogik, die passt nicht zu Menschen in der Art und Weise bei dem Thema. Dann orientieren sich manche sehr an diesen bekannten Diversity-Dimensionen, die man von der Charta der Vielfalt kennt. Das ist dieser Kreis, in der Mitte steht dann Persönlichkeit und dann ist da Herkunft, Ethnien, Geschlecht, Alter und so weiter. Und dann geht das immer weiter zu entfernteren ja, Eigenschaften über. Und ich halte die für schwierig, weil ich denke, viel entscheidender sind gemeinsame Themen und Ziele zu haben. Also zum Beispiel nehmen wir Outing. Outing betrifft nicht nur LGBTIQ-Menschen. Es gibt zahlreiche Menschen, die vielleicht eine ADHS haben, die autistisch sind oder was auch immer, was Unsichtbares, etwas in sich tragen und die sich sehr wohl überlegen, oute ich mich damit oder nicht. Und das sind natürlich Personengruppen, die sich vielleicht da auch gegenseitig bereichern können, mit ihren Erfahrungen ins Gespräch kommen können. Anderes Beispiel, wenn ich Communities habe im Unternehmen und ich habe die LGBTIQ-Community und die BIPOC oder ich habe die rothaarigen Community, ja? Und stelle vor, ich habe alle Dimensionen gleichzeitig und die treffen sich auch alle intern, ja, soll ich mich aufteilen? Also ich halte das für ganz schwierig, sozusagen den Menschen künstlich in Dimensionen aufzuteilen. Das macht es irgendwie bearbeitbar und strukturiert und wird einem bestimmten Wunsch gerecht. Aber ich halte das für ein Missverständnis, dass dann Diversity automatisch so funktioniert, sondern ich würde Menschen lieber in ihrer Ganzheitlichkeit sehen, zusammen mit einem Ziel. Dann gibt es in meinen Augen das Missverständnis in größeren Unternehmen, dass man die Zuständigkeit für das Thema in einer Person personifiziert oder in einem Team. So. Und das Problem ist, dass Aufgaben oder Herausforderungen, die in der Allgemeinheit im Querschnitt liegen, auf einen Menschen verlagert wird. Das kann aber ein Mensch gar nicht lösen, sondern das passiert erst durch die Zusammenarbeit. Oder vielleicht ist es auch nicht eine Lösung, sondern lokal sind es verschiedene Lösungen. Und ich denke, dass ein Diversity Manager letzten Endes für Themen beraten kann, influenzen kann, das Thema ins Bewusstsein rücken kann, dass Menschen selbst organisiert Lösungen finden und da auch eine gute Richtung geben kann. Aber ich halte es für ganz, ganz schwierig, die Themen auf einen Menschen zu verladen und die Menschen, die können dem ja gar nicht genügen. Also das ist unmöglich. Und das letzte und vierte Missverständnis, das ich nennen würde, ist, es gibt eine Verwechslung zwischen Betroffenheit und Expertise. Und es gibt auch die Herausforderung, dass man Expertise bei Diversity Management teilweise gar nicht wahrnimmt, weil jeder kann mitreden. Das ist bei Religion so, das ist bei Diversity-Themen so. Jeder hat eine Meinung. Eine Meinung, eine Betroffenheit, wie auch immer. Das sind alles für sich genommen wichtige Perspektiven, Standpunkte, da kann jeder Mensch was beitragen. Aber ich glaube, es braucht gerade bei Diversity Management kann man sehr, sehr viel Schaden anrichten, wenn man nicht die Expertise hat. Viele Aktionen führen tatsächlich zum Gegenteil von dem, was man intendiert hat. Also manchmal ist es sogar besser, keinen Diversity Manager zu haben, wenn da Dinge passieren, die halt das Thema letzten Endes verbrennen und man gar nicht mehr dann an die Menschen rankommt. Und für manche Menschen ist es dann auch blöd, im Feuer zu stehen und nicht zu wissen, was tue ich jetzt. Also das ist ja für alle, die da beteiligt sind, unangenehm. Sondern ich glaube, man muss bei der Auswahl sehr genau darauf achten, wie ist der Mensch ausgebildet, ist da auch wirklich fachliche Expertise da und eben das auseinanderzunehmen mit Betroffenheit. Da muss man halt ein bisschen, denke ich, aufpassen, auch bei dieser Disziplin.
Wo würdest du das aufhängen? Du sagst jetzt, man bräuchte jemanden eventuell, der speziell dafür ausgebildet ist. Ist das jetzt klassisch HR-Abteilung oder wo würdest du diese Position sehen?
Also das hängt davon ab, was das Unternehmen damit erreichen möchte, würde ich jetzt erstmal sagen. Was ist der Blickwinkel? Wenn ich meine ausschließlich Personalprozesse verändern möchte, dann hänge ich natürlich jemanden im Personal auf. Wenn ich aber sage, ich möchte, dass meine Technik inklusiv ist, dann muss ich es da aufhängen, wo die Entscheidungen gefällt werden. Prinzipiell würde ich sagen, möglichst weit oben, weil im Unterschied zu klassischen Managementpositionen hatten Diversity Manager null Macht. Null. Also wir sind zahnlose Tiger, wenn man so mag. Und das Einzige, was manchmal halt auch so die Attention legt, hey, das ist aber wichtig in diesem Unternehmen und was letzten Endes Rückenwind bietet, weil man ja auch manchmal ein bisschen rumstört oder was in Frage stellen muss, dann ist es gut, wenn man aus dem obersten Management letzten Endes die Rückendeckung hat, das heißt als Direct der Geschäftsführung arbeiten kann und da dann im Idealfall auch nicht nur an einen reportet, sondern mit allen das Gespräch führt, um eben das als Querschnittsthema auch ins Unternehmen zu kriegen, dass es jeder Mensch mitdenkt, wenn das die Idee ist.
Ja. Ja, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern und aus der Praxis, was so ein Diversity Manager in der Praxis macht, was du machst, wie du das erlebst und was so quasi praktische Business Cases mit Win-Win-Situationen sind.
Also der Alltag ist so, dass es keinen Alltag gibt. Jeder Tag ist anders. Also das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man unterwegs ist. Also ich fördere ja selbstorganisiertes Arbeiten und das heißt, ein Großteil meines Tages sieht das so aus, als würde ich abhängen und Kaffee trinken. Aber im Prinzip pflege ich Beziehungen, unterhalte mich und stelle ein paar Fragen oder setze mal ein paar Flöhe ins Ohr oder Ideen oder ich vernetze Menschen total gerne. Und ich habe so ein kleines Radar und ich gucke, wo sind Initiativen von den Menschen, intrinsische Motivation. Ich versuche, diese Menschen miteinander zu vernetzen. Ich habe dafür ein fluides Netzwerk gebaut und auch andere Menschen unterstützt. Und da kommen Lösungen bei raus. Lösungen, ich nenne das ja Apps, also Lösungen, die Menschen was bringen. Das kann zum Beispiel ein Elternzeitabend sein für Menschen, die kurz vor Rückkehr sind und einfach ein Update brauchen, was ist im Unternehmen passiert, hat mal ein Kollege gemacht. Das war super. Und dann kamen Menschen hinzu und haben gesagt, ja, aber was ist denn mit den Langzeitkranken? Für die ist das doch auch interessant. Ja, genau. Und durch dieses fluide Netzwerk kommen eben Lösungen zustande, die sehr multiperspektiv sind und letzten Endes eine große Gruppe erreichen und damit auch eine sehr hohe Akzeptanz haben. Und im Endeffekt Business Case, da kam in der Zusammenarbeit auch raus, dass technisch gesehen Menschen eine Abkürzung bekommen haben, dass ihr Computer wieder arbeitsfähig ist, was so etwa 3 Arbeitstage eingespart hat. Plus die Menschen hatten ein komplettes Netzwerk, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das heißt, wir haben locker 1 bis 2 Wochen Einarbeitungszeit gespart in Form von Gehalt. Also worüber wir hier meistens bei Business Cases, bei Diversity Management reden, sind Costs of Delay, die wir sparen. Und dafür gibt es halt keinen Topf. Und das macht es auch manchmal so schwierig, das so betriebswirtschaftlich vernünftig zu argumentieren.
Mhm. Du sprichst ja jetzt im Prinzip schon so auch so von Kommunikationsplattformen mit den Apps. Wie sollten die gestaltet werden und was gibt es da zu berücksichtigen, wenn man die implementieren möchte und designen möchte?
Also im Idealfall ist es so, dass alle Menschen erstmal Zugriff bekommen auf Informationen, weil gleichberechtigte Teilhabechancen beginnen schon bei der Kommunikation. Und wichtig ist dabei vor allem zu beachten, ne, dass wir da keine Ungleichheiten schüren im Sinne von, wer ist Friends of HR und kriegt die besseren Infos und wird privilegiert, sondern alle sollten gleiche Zugänge bekommen. Was ich festgestellt habe, ist, dass sozusagen einfach was hinzuwerfen, wo Leute was einfügen können, das funktioniert nicht. Das braucht Unterstützung. Man braucht kommunikativ ein Bindeglied, einen Menschen, der übersetzt, zum Beispiel aus der Binnenperspektive, aus einer Betroffenheitsperspektive und das entsprechend auch mal ein Wording übersetzt, für die Allgemeinheit erklärt, Kontext gibt. Dann brauchst du natürlich auch einen Bezug zum Unternehmen, zu den Zielen. Also das ist sehr Boutique-Style. Das sind aber die Dinger, die wirklich Wirksamkeit erzeugen. Das sind dann Artikel, die immer auf der gleichen Plattform entsprechend erscheinen, Blogartikel, Videos, was auch immer. Die viele Menschen, die was beitragen, sind ja auch nicht immer in allem gut. Also manche können toll reden, manche können schreiben, manche gar nicht. Und man muss immer individuell gucken, wie kann man den Menschen unterstützen, dass er seine Message drüber kriegt. Da sehe ich halt eine Diversity-Kommunikation. Und letzten Endes müssen diese Themen dann entsprechend, jetzt rede ich von großen Unternehmen, entsprechend dargestellt werden. Und der Vorteil davon ist, bei einer Plattform, es ist ein bisschen wie bei Wikipedia, du stellst sowas online und dann können Menschen sich einklinken, die erfahren davon. Und das ist schon so aktivierend geschrieben im Idealfall, dass Menschen dann von sich aus vielleicht das einfach weiterentwickeln, adaptieren, customizen und so weiter. Und so skaliert die Nummer, ohne dass ich viel Geld ausgeben muss. Das funktioniert einfach. Also da, wo Relevanz ist, setzt wie so eine Kettenreaktion ein. Das ist sehr erstaunlich. Und ich glaube, die Herausforderung ist, dass ganz oft denkt man, das macht der Diversity Manager, der muss die Zahlen tracken, der Diversity Manager muss oder die Diversity Managerin muss die Kommunikation schreiben. Also viele haben ja auch Marketing-Hintergrund. Ich glaube, dass man das splitten muss. Ich glaube, es braucht eine fachliche Verantwortung auch für dieses ganze Framework, was beim Diversity Management liegt. Und ich denke, es braucht eine kommunikative Verantwortung für Diversity-Themen, die das Ganze übersetzt und weiß, wie man Dinge halt dann auch ausgestalten muss, damit sie attraktiv sind, dass Menschen sie gerne lesen und dass man eben auch Offenheit erzeugen kann. Und da können Kommunikationsfachleute, die können das unfassbar gut. Ich bin jedes Mal fasziniert.
Jetzt rebelliert der innere Anteil in mir des BWLers, der sagt, Moment mal, jetzt sind da Leute, die schreiben irgendwo was rum und gestalten was mit. Wo ich sage, die sollen doch ihre Arbeit machen. Das sagt der kleine BWLer in mir. Hast du mal so ein Beispiel, dass man sagen kann, okay, es geht, das und das ist das Thema und hier findet proaktive Mitgestaltung statt zu diesem Thema, was einen Mehrwert für das Unternehmen etc. für die Organisation bedeutet?
Also eigentlich sind alle Lösungen, die es gibt, Teil der originären Aufgabe. Da ist überhaupt kein Widerspruch. Also wenn du jetzt die Mitarbeiterebene ansprichst, das Beispiel, was ich gerade genannt hatte mit der Elternzeit, das war eine Person, die hatte Personalverantwortung, disziplinarische Verantwortung und hat gemerkt, Mist, ich verliere die Leute auf dem Weg zurück. Irgendwie funktioniert das gerade nicht richtig. Und dann hat der Mensch gesagt, ja, aber wenn ich das für eine Person mache, kann ich das auch gleich für 10 machen. Und plötzlich waren es 30. Das ist dieselbe Arbeit, aber skaliert. Und du hast sozusagen Funktionen wie Kommunikation und Diversity Management da drin, dass es eine Anlaufstelle gibt, dass man dann eben das nochmal auf ein anderes Level heben kann. Weil ansonsten würden die Leute ja nur in ihrem Dunstkreis agieren.
Okay. Das heißt, ich will es nur nochmal auf die allgemeinverständliche Ebene für alle holen. Wir haben gerade eine Plattform, wo es Informationen gibt, die geteilt werden sollen für alle, die ein berechtigtes Interesse an diesen Informationen und für die alles einen Mehrwert hat. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja.
Okay. Welche konkreten Schritte würdest du Unternehmen empfehlen, um diese Kultur der Co-Kreation im Zusammenhang mit Diversity zu fördern?
Ja, also du brauchst natürlich ein Diversity-Management, das in der Lage ist, sehr verschiedene Position und Ambition verschiedenster Stakeholder entsprechend zusammenzuführen. Also zum Beispiel, wenn man Teil von HR ist, dann sollte man auch mit dem Betriebsrat trotzdem gut reden können. Da sind ja auch nicht so viele Widersprüche oftmals drin, ja. Also was nicht reicht, sind aus meiner Sicht für dieses Framework Diversity Manager, die sehr gut erklären können, wie man korrekt gendert oder wie welches Fremdwort, was das dann alles bedeutet oder die sich gut mit Wahrnehmungsverzerrung allein nicht auskennen. Das ist zu wenig. Es braucht quasi, ich würde sagen, wie so ein Diplomaten, ja. Das ist wie ein Diplomatenstatus, hat nicht sonderlich viel Macht, aber kann Leute schon auch durchaus bewegen zu kollaborieren. Also ein gutes Gesamtverständnis, dafür braucht man jemanden, der anschlussfähig ist. Sonst erlebt man vielleicht auch Dinge, wie man sie derzeit auch in den USA sieht, wenn es nicht anschlussfähig genug war für die Nachhaltigkeit. Dann brauchst du eine Person, die Diversity-Kommunikation beherrscht. Ich würde auch fast sagen RPR, weil man muss auch Beziehungen pflegen, dass Inhalte weitergespielt werden und so. Also ich würde mittlerweile sogar noch darüber hinausgehen. Dann muss man Menschen, die sich einbringen wollen, den nötigen Freiraum geben. Also oft reicht das schon ganz wenig an. Wenn jemand richtig Bock hat, die Leute machen das in sehr kurzer Zeit, eine Lösung. Also das kostet oft sehr wenig Zeit, aber da muss man Freiräume für durchaus einräumen. Dann muss man natürlich gucken, ob das Vorhaben von den Leuten auf das Unternehmensziel einzahlt. Also ist das Vorhaben auch umgesetzt? Kann man das veröffentlichen? Man muss entsprechende Regeln halt implementieren, dass das funktioniert. Also was wir zum Beispiel nie versprochen, wir haben nie irgendwas angekündigt. Also hast mal Marketing oftmals ja auch so ein Anteasern, hier, bald kommt, das haben wir nie gemacht. Wir haben immer nur über fertige Ergebnisse gesprochen. Zum Beispiel, das wäre so eine Regel, so Dinge, die herausfinden, was funktioniert bei mir in der Organisation. Damit muss man sich aber auch beschäftigen. Menschen klinken sich ein, modifizieren die Lösung und dafür ist halt die Kommunikation eben sehr wichtig, dass das skaliert. Was es auch braucht, ist echt Zeit für Aushandlungsprozesse. Also Diversität bedeutet, dass sich verschiedene Menschen miteinander unterhalten und erstmal sehr verschieden ankommen. Und diese Diskussionen brauchen Zeit, aber das Endergebnis ist einfach besser und nachhaltiger. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass gerade diverse Teams, die Menschen sind danach überhaupt nicht so selbstbewusst, wie gut die Qualität ihrer Lösung ist. Bei homogenen Leuten, die ähnliche Ideen, Vorstellungen anfangs schon hatten, die sind viel, viel selbstbewusster. Aber das ist ja der Charme. Und wenn Vielfalt sowieso da ist, kann man es ja auch durchaus nutzen zum Thema Nachhaltigkeit, wenn man das möchte. Genau, und am Ende braucht es natürlich auch Ermutigung, das Richtige zu tun. Also das braucht es am Ende auch von, das ist Tone from the top. Also es braucht auch wirklich einen ernsthaften Willen von der Geschäftsführung, dass das auch der richtige Weg ist.
Ja, ich nehme mal bewusst das Beispiel, also ich spiele halt immer den bösen Gegenpol, ich unterstütze ja alles, aber ich muss ja ein bisschen des Teufelsadvokaten spielen. Wir hatten das so meine Außenwahrnehmung als Konsument und nicht als Berater, als Medienkonsument ist, Mensch, es war mal lange total fesch, einfach irgendwelche Regenbogenfarben an bestimmten Tagen auf das LinkedIn-Profil zu machen und zu sagen, boah, wir sind so eine diverse, hippe Firma und jetzt scheint mir das Ganze auch im Rahmen eines gesellschaftlichen Wandels genau ins Gegenteil zu verkehren, dass es eher nicht positiv mehr konnotiert ist. Wenn wir jetzt aber von Unternehmen angehen, die ja vor allem Wirksamkeit bemüht sind. Wie können Unternehmen sicherstellen, dass diese Diversity-Maßnahmen tatsächlich wirksam sind und nicht nur als Symbolpolitik auch wahrgenommen werden?
Ja, da sprichst du was an, was mir auch immer oder auch der ganzen Diversity-Community, würde ich sagen, auch immer sehr wehtut, wenn sozusagen eine Symbolik so da ist und so wenig Innenleben da ist, ne? Also ich würde erstmal sagen, Schönheit kommt von innen. Also ich würde als Unternehmen den Schwerpunkt auf die interne Kommunikation legen und nicht auf die externe. Externe kann auch, aber der Schwerpunkt liegt für mich auf der internen. Das trägt sich dann auch gut weiter und alles, was extern geht, das hat dann auch wirklich Hand und Fuß und das ist hinterlegt. So, das heißt, ich würde nicht im Außen anfangen, sondern im Innen. Dann würde ich so vorgehen, dass es immer ein konkretes Problem, einen Anlass geben muss, wo ein Painpoint für Mitarbeitende ist, dass das Business tatsächlich auch dann am Ende nicht so gut funktioniert. Und es muss eine Lösung zu dem Problem geben. Und sei sie noch so klein, das ist alles okay. Es muss nicht fancy sein, Hauptsache es funktioniert. Dann finde ich sehr, sehr wichtig, keine Timeline zu geben. Also man hat ja ganz klassisch immer Maßnahme, Roadmap, bis dann und dann. Das würde ich nicht machen und ich würde auch keine Aufträge von oben vergeben. Weil das, was Menschen, einen operativ tätigen Menschen bewegt, das weiß das Management so im Einzelnen gar nicht, je weiter es sozusagen strategisch angesiedelt ist. Ja, das heißt, und das ist, glaube ich, auch schwer auszuhalten für manche, dass eigentlich sozusagen diese Lösung aus der operativen auch entsteht. Und da gar nicht so viel selber mit reinzufuschen. Aber die Leute, die überlegen sehr, sehr genau, wie passt es hier am besten rein. Genau. Und was ich auch machen würde, sind immer nur fertige und erlebbare Lösungen zu kommunizieren. Also keine Pläne und Absichten, wie ich schon gesagt hatte. Und eigentlich ist es ganz oft so, es ist weniger, ist ganz oft mehr. Also bestimmte Regeln, bestimmte Dinge, die man so tut, die bewirken ganz oft das Gegenteil. Und ich glaube, man muss sich immer gut vor Augen halten, hier geht es um eine gute Zusammenarbeit, dass alle die Chance bekommen, theoretisch, wenn sie denn möchten, teilzuhaben. Und genau, wenn es echte Lösungen gibt, dann, ne, das kann ja auch ein Raum sein zur Entspannung vom Gebäudemanagement oder alles Mögliche kann das sein. Das kann ein Interview sein, ein Blogartikel. Das alles ist dann auch schon Beweis genug für die Ernsthaftigkeit, weil da ist ja tatsächlich was passiert und wenn echte Stimmen reden, das hat mir was gebracht, dann muss ich mich gar nicht so sehr darum kümmern, oh, wie bleibe ich denn glaubhaft? Das passiert automatisch dann mit einer Leichtigkeit und auch mit einer Offenheit und mit einer Freude an dem Thema. So verbrennt das Thema dann halt auch nicht nachhaltig, ne?
Ja, super. Was würdest du sagen, welche Herausforderungen gibt es bei der Implementierung eines solchen Diversity-Betriebssystems in eher traditionellen Unternehmensstrukturen?
Ja, also ich glaube, für zahlreiche Führungskräfte, die sozusagen gerne auch steuern und sich da auch sehr verantwortlich sehen, kann es herausfordernd sein, Unsicherheit auszuhalten, was sich Mitarbeitende ausdenken, diese Freiräume eben zu geben. Also da wird oft, wie man das in so einem Vereinsgedanken ist, so wie kann ich das wieder einbremsen, falls das in die falsche Richtung läuft, weil man hat ja Angst, da kommt irgendeine Idee um die Ecke und dann kriegst du das nicht mehr eingefangen. So, da kann ich halt sagen, so, ja, aber dafür hat man ja dann Diversity Management, das prüft, zahlt das auf die Ziele ein. Also prinzipiell hast du da gar nicht so viel wieder einzufangen und die Lösungen kosten meistens auch nicht viel. In Institutionen, wo es sehr, sehr starke abgegrenzte Zuständigkeiten im Organigramm gibt, wo man dann smarte Ziele hat und so weiter, das passt nicht gut zu einem Querschnittsthema, weil das widerspricht sich ja im Grunde genommen. Ja, also ich habe eine ganz bestimmte Zuständigkeit und dann soll ich ein Querschnittsthema zulassen. Das ist eine Herausforderung. Also wie kann ich das dann als Teilauftrag für Menschen implementieren? Da reden wir dann über solche Dinge wie Arbeitszeit, ne? Wenn sich jemand engagieren möchte, intrinsisch motiviert, wie macht man das denn dann mit der Kappa, dass der Mensch das nicht in seiner Freizeit machen muss? Wie regel ich das mit der Auftragsklärung? Also dafür muss man natürlich auch das Unternehmen oder vielleicht ist es auch eine Behörde, ne, da sehr genau kennen, dass man weiß, wie kriegt man da vielleicht auch temporär Freiräume hin. Und die dritte Herausforderung ist Regeln einhalten, die man sich selbst auferlegt hat. Also wenn ich zum Beispiel die Regel habe, dass nur fertige Diversity-Lösungen präsentiert werden. Es wird immer Menschen geben, die um die Ecke kommen und sagen, ja, aber das können wir doch schon mal und wir haben jetzt was und jetzt ist der Aktionstag. Und es geht sehr schnell, dass man diese Regeln dann, die selbst auferlegten Regeln wieder bricht. Aber ich glaube, an sich ist das Framework total schlank. Man muss aber die Regeln einhalten.
Okay. Genau. Mhm. Cool. Hast du für uns ein paar Beispiele für erfolgreiche Diversity-Initiativen, die du in deiner Forschung oder Praxis beobachtet hast?
Ja, ich hätte kurz erst mal überlegt, ne, was heißt denn eigentlich erfolgreich in dieser Konstellation und ja, für mich ist etwas erfolgreich, wenn es auch weiter funktioniert, ohne dass es die Initiatoren weiterhin gibt. Also Für mich ist es dann nachhaltig, wenn man nicht die nächste Nebelkerze zünden muss, um das Thema am Laufen zu halten. Das ist für mich erfolgreich in dem Zusammenhang. Und ich glaube, ich würde gerne mal was aus dem kleinstbetrieblichen Umfeld wählen. Dani, wir waren ja nach der Buchmesse beim Jok-Jok. Also ein Kiosk gibt's nicht, gibt's nicht. Das ist ja auch der Ort, wo meine Buchparty stattfindet, gegenüber Hauptbahnhof Frankfurt. So, es ist für die einen Kiosk und für mich ist das Frankfurts Diversity Hotspot Nummer eins. So. Gibt auch gerade eine schöne Arte-Reportage, wo der Geschäftsführer Nazim Alemdar auftaucht und so seine Perspektive mitteilt. Und er und sein Team mit Hayri Taichu und so, die haben gemeinsam einen Ort geschaffen, der für alle Menschen da ist, für alle. So. Und was hattest du für einen Eindruck, Dani? Ich stelle einfach mal, auch wenn das vielleicht ein Podcast unüblich ist, aber ich mache ja Diversity, ich gehe immer gerne ab vom Mainstream. Was fandst du daran erfolgreich im Sinne von Diversity? Was war deine Erfahrung?
Ja, genau. Jetzt habt ihr, liebe Zuhörerinnen, auch schon ein bisschen den Hintergrund gehabt. Das heißt, ich war mit Sarah, die hat mich da eingeladen, so ein bisschen ihre Hut mal zu zeigen. Also, das heißt zumindest das Ecke um Frankfurter Bahnhofsviertel, was ja jetzt nicht problemfrei ist, um es mal beschönigend auszudrücken. Das heißt, man sieht ja da schon viel sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, vom 20.000 Euro Rolex tragenden Bankmanager hin zum Junkie, der quasi in der Ecke quasi gleich verendet. Klingt überspitzt, aber genau das ist das Bild, was man da nebeneinander hat. Und dann sind wir in diesen Kiosk, in diese Kneipe gegangen. Und da hat sich den Geschäftsführer auch vorgestellt. Ein sehr, sehr eindrucksvoller Mann, Person, irgendwie sehr, sehr großes Herz und gleichzeitig war er auch sehr bemüht, dass seinen Gästen das da allen gut geht. Das heißt, er hat aufgepasst, dass da so ein bisschen seine Regeln eingehalten werden. Und dadurch hatten wir ganz großartige Gespräche. Wir standen erst zu zweit, dann kamen immer andere Leute, dann haben wir uns ganz toll über unterschiedlichsten Sachen unterhalten. Und was dort an diesem kleinen Kiosk quasi da gelungen ist, dass alle sich wohlgefühlt haben. Das heißt, der Manager, mit der frisch aus der Deutschen Bank rauskam und sein Bier da trinkt und dann die russische Soziologin, die gerade aus einem Gespräch mit einem Klienten kommt, bis you name it, bis zum Junggesellenabschied, also alles total querbeet. Ich habe mich immer wohl gefühlt. Es war herzlich und gleichzeitig wusste man, dass wenn irgendeiner hier Trouble macht, dass es Ärger gibt und der den salopp gesagt rauskomplimentiert. Und das war so meine Wahrnehmung, dass wir da echt einen super Abend haben konnten und alle sich wohl gefühlt haben. Und das ist, glaube ich, schon eine Leistung gewesen, die ich da so wahrgenommen habe. Aber du kannst ja gerne sagen, wie das gelungen ist.
Ja, ich denke auch, dass das wirklich eine Leistung ist und das halt auch nachhaltig. Und wenn man das jetzt nochmal aufs Diversity-Betriebssystem lenkt, ist, die haben ja selber natürlich keinen Diversity-Manager. Also der Geschäftsführer wird zwar der heimliche Bürgermeister des Bahnhofsviertels genannt, aber die haben natürlich keinen Diversity-Manager, die haben auch keine eigene Marketingabteilung oder sowas. Es ist ein Kleinstbetrieb. Aber die pflegen gute Kontakte. Und sie kriegen es hin, auf sich aufmerksam zu machen und die richtigen Kanäle anzusprechen. Also wie gesagt, wer kriegt schon eine Arte-Reportage, ja, als Kiosk, dass der Zeit-Geschäftsführer hat ein Interview gegeben und gesagt, dass das Jok-Jok für ihn ein Vorbild ist in Sachen sich selbst neu erfinden, weil Nazim Alemdar gesagt hat, mein Vater hat mir schon beigebracht, du musst dich nach dem Kunden richten. Was möchte der Kunde? So. Und irgendwie schaffen die das mit einem richtig guten Marketing, sich selber zu positionieren, dass die halbe Welt zu ihnen reinkommt und Menschen sich begegnen. Und das ist für mich eine total erfolgreiche Diversity-Initiative und auch ein Betriebssystem, das davon lebt, dass Menschen eben auch alle so ihren Beitrag zu diesem gemeinsamen schönen Abend halt auch leisten, ne? Und jeder auch so sein kann, wie er ist, sofern man sich dann auch an die Hausregeln hält.
Sarah, das fand ich war ein super schönes Beispiel mit dem Jok-Jok. In deinem Buch sprichst du aber auch von fluiden Netzwerken. Was genau verstehst du darunter und wie können diese Netzwerke in Unternehmen gefördert werden?
Ja, also in der agilen Szene sind fluide Netzwerke ein Begriff und das war ja auch mein Fund in der IT, als ich festgestellt habe, mein Diversity Management Framework braucht noch was, damit die Menschen nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Und wirklich sich jeder einbringt, weil man ist schnell als Diversity Manager in der Position, dass man Menschen hinterherrennt und bitte, bitte und könntest du mal was machen. Und das ist zum Teil, also so Diversitätsnetzwerke zu betreuen und zu supporten und so ist sehr, sehr schwierig, sehr anspruchsvoll. Und ich denke, dass fluide Netzwerke eine sehr gute Antwort auf diese Herausforderungen sind. Und zwar können sich Menschen für die Realisierung eines Ziels zusammentun, temporär. Und wenn das vorbei ist, wenn sie ihre Mission quasi erfüllt haben, dann dürfen sie wieder gehen. Also es ist freiwillig und es erwächst aus der intrinsischen Motivation. Bei Diversity funktioniert das total gut, weil das ja meistens ein sehr ich-nahes Thema ist. Und diese Abwechslung, dass Menschen dann auch wieder gehen und neue hinzukommen, macht ja bei Diversity total Sinn, weil Diversity steht nun mal für Vielfalt. Und genau in dem Moment ist die Musik drin, wenn eben verschiedene Perspektiven und Fähigkeiten sich treffen. Und dafür kann man eben mit fluiden Netzwerken extrem guten Rahmen schaffen, was ja auch letzten Endes Führungskräfte entlastet, dass bestimmte Leute eben nur temporär sich engagieren und dann wieder ihrem normalen Business nachgehen. Was ich eben beobachte, ist das sehr deutsche Konzept, dass man sehr schnell so vereinsmäßig und dann gibt es so eine unausgesprochene Regel, dass man nicht wieder gehen darf. Also es hat so ein, ich überspitze das jetzt mal, so einen sektenähnlichen Charakter und Menschen haben dann auch, wenn sie dann so ein Netzwerk wieder verlassen, ganz schlechtes Gewissen, weil sie Angst haben, dass sie zum Gegner von Diversity plötzlich mutieren und nicht mehr loyal dem Thema gegenüber sind. Also es hat eine ganz schwere moralische Komponente. Und ich sage mal, nee, weil du trägst das ja automatisch mit in deiner Arbeit. Das ist vollkommen okay. Du darfst jederzeit wieder gehen. Das ist vollkommen okay. Du darfst auch jederzeit wiederkommen. Ich habe natürlich bestimmte Dinge, die ich, bevor jemand dem Netzwerk beitreten darf, habe ich eine relativ hohe Hürden geschaffen mit Fragen, die ich stelle. Ich will die intrinsische Motivation sehen. Ich möchte sehen, dass Menschen wirklich etwas fertig machen, etwas selber erbringen von sich aus und dass es aufs Unternehmensziel einzahlt. Das sind relativ hohe Hürden und es darf auch nicht jemand aufgrund irgendeines Jobtitels in dieses Netzwerk kommen. Das ist keine Zugangsberechtigung. Aber mit dieser Regel funktioniert das, also mit diesen Regeln, die ich da aufgestellt habe, die transparent sind für alle, verhindere ich auf meiner Seite auch Nasenprinzip, dass ich unfair Menschen gegenüber bin. Und am Ende des Jahres handhabe ich zum Beispiel das auch so, dass ich immer den Verteiler sprenge. Also am Ende des Jahres gibt es kein fluides Netzwerk mehr. Und wer im nächsten Jahr wieder dabei sein will, muss sich selber auch proaktiv melden. Und damit habe ich eben sehr, sehr viel Selbstorganisation. Und ich glaube, das ist eine Lösung, die, also ein fluides Netzwerk ist, glaube ich, etwas, was sehr gut genau zu diesem Thema eben auch passt.
Ja, das find ich schön, vor allem, weil man ja dadurch das, ne, wie so bei so einem Bach, es ist kein stehendes Gewässer, was irgendwann mal rummodert und umkippt, sondern du hast immer einen frischen Zufluss, eher so wie so ein Bach, was in Bewegung ist und damit auch immer so aktualisiert und zeitgemäß. Und dass man natürlich immer die Leute dann auch mit einem Painpoint drin hat, die sagen, okay, wir haben halt das Thema und das dürfen wir uns anschauen, dass man immer einen konkreten Projektbezug hat und nicht die Vereinssitzung mit, jetzt gibt's nochmal Kaffee und Kuchen und wir sitzen und quatschen über alles, aber eigentlich passiert nichts mehr. Find ich mega gut. Jetzt weiß ich aber, ich habe gerade zwei Leute bei mir im Kopf. Ich sehe gerade die motivierte, euphorische, begeisterte Personalleiterin im Kerzen, die das jetzt hier hört und sagt, Mensch, das finde ich total cool, das sollten wir unbedingt machen. Und dann läuft die gleich mit dem Podcast zu ihrem Geschäftsführer und sagt, hier, Diversity Management, guck mal, das ist nicht nur Einhorn und nicht nur Regenbogen, das ist ja viel, viel mehr. Und dann sitzt er da, ist zahlengetrieben und sagt, finde ich gut, aber kann man das auch irgendwie messen und bewerten, weil es geht um Ressourcen.
Ja, das ist die wichtigste Frage wahrscheinlich, die ein Geschäftsführer aufgrund seiner Position, eine Geschäftsführerin fragen würde. Korrekt. Also, ich würde davon absehen, isolierte Maßnahmen zu messen. Ja, also da würde ich eher sagen, konkrete Kommunikationsbeiträge kann man natürlich tracken und gucken, haben die konkret Aufmerksamkeit, Reichweite, Wirksamkeit gezeigt, ja? Das kann man mit Tools machen, das ist automatisiert, das kostet nichts. Die Herausforderung bei der Messung von Diversity Management ist immer, es ist dann erfolgreich, wenn es die bestehenden Business Units erfolgreich macht. Das heißt, das ist sekundär. Und wie misst du sekundär? Und Thema Messung sozialwissenschaftlich, also Menschen beantworten ja manchmal Dinge auch auf eine bestimmte Art und Weise, damit keine Nachfragen mehr kommen, damit das alles nicht passiert. Das heißt, Messung ist ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Deshalb würde ich einfach die Logik empfehlen, umzudrehen. Das heißt, es gibt eine Diversity-Lösung. So, und dann gucke ich, was passiert damit? Nimmt jemand die auf, entwickelt die weiter, etc. pp. Das bezeichne ich als Wirkungsketten. Also zum Beispiel, es gibt einen Artikel zu Vätern, die über 8 Wochen in Elternzeit gehen. So, daraufhin initiiert jemand einen Elterntreff. Und deshalb passiert das und das. So, das wäre eine Wirkungskette. Und dann kann ich Zahlen sammeln. Dann gucke ich mir das an und sage, ah, das interessiert mich jetzt mal über einen Zeitstrahl hinweg. Was hat sich denn jetzt verändert? Wie ist die Wirkung? Und dann kann ich mir angucken, wie viele Prozent der Väter haben denn eine Elternzeit über 8 Wochen genommen? Hat der Anteil zugenommen? In größeren Unternehmen hat man sehr viele Paare, sehr viele viele, viele Paare, wo es sich auch tatsächlich lohnt, wenn sich die Elternzeit mehr verteilt, weil dann beide entsprechend da Chancen haben, jetzt aus unternehmerischer Sicht. Natürlich sage ich, jede Familie muss das für sich selber entscheiden. Ja, das ist vollkommen klar. Aber ich möchte jetzt einmal kurz zeigen an dem Beispiel, wie kann man denn Maßnahmen messen, bewerten. Das würde ich dann sozusagen auf die Lösung bezogen machen. Die Herausforderung, wenn man eben Maßnahmen einzeln trackt oder das Diversity Management messen möchte, dann haben wir es ganz oft leider mit einer Zweckmittelverschiebung zu tun. Wir bleiben mal bei den Vätern. Also angenommen, wir haben viele Paare und die Elternzeit soll besser verteilt sein, dann kann ich ja auch nach Prozenten gehen. Das ist das, was wir ja schon kennen. Das nennt sich Affirmative Action. So, das heißt, ich möchte eine bestimmte Gruppe zu etwas bewegen, etwas zu tun. So, dann kann ich sagen, 5% der Väter haben wir derzeit und die bekommen, wenn sie länger in Elternzeit gehen, kriegen die ein Spielzeug, die kriegen Kadus-Gutschein, die kriegen irgendwie prozentual, die Führungskraft hat vielleicht im Bonus auch noch was davon. Hups, und die Mütter schon wieder vergessen. So, weil man hat ja nur auf diese eine Zahl geguckt. Da fällt einem ja schon mal auf, Zweck-Mittel-Verschiebung, irgendwie irgendwas ist komisch. Und dann irgendwann läuft diese Maßnahme aus. Es gibt ein Ende von einer Maßnahme. Darf ja dann nichts mehr kosten. Und plötzlich sinkt die Quote der Väter wieder. Also, ne, das, in dem Moment wird das Mittel zum Zweck. Und das ist kein nachhaltiges Diversity Management. Aber das ist das, wenn man sozusagen sehr eng nach Zahlen trackt, was dann im Unternehmen passiert. Und manchmal kostet es dann am Ende mehr, als dass es bringt.
Okay, got it. Was würdest du sagen, was sind die häufigsten Fehler, die Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Diversity-Strategie machen?
Häufig ist die Orientierung zu kurzfristig. Das ist das, was ich sehe, weil ich plädiere ja für Nachhaltigkeit. Ich sehe, dass viele sehr viel externe Orientierung haben, eben dann zu glänzen. Und man kauft einfach relativ viel Diversity-Dienstleistung ein in Form von Vorträgen. Das sind alles gut gemeinte, interessante Vorträge. Aber die Mitarbeitenden fragen sich manchmal, was hat das jetzt mit meinem Arbeitsleben zu tun? Und dann hat man relativ viel Arbeitszeit. Da sind 200 Leute im Call, die eine Stunde dazuhören. Und am Ende kommt wenig bei raus. Also ich glaube, das Thema tatsächliche Arbeitsrealität spielt hier eine Rolle. Das ist ein Fehler in der Umsetzung, wenn man, ich formuliere es mal überspitzt, auf Konserven setzt. Ich glaube, es muss auch self-made sein und Menschen müssen selber mitarbeiten, damit das wirklich funktioniert. Dann nehme ich wahr, es wird zu wenig wirksam, also es wird die Wirksamkeit wird zu wenig gemessen. Man hat eher so dieses, wie viele Maßnahmen gab es, wie viele Teilnehmer gab es. Aber auch das führt ja schnell wieder zu einer Zweckmittelverschiebung. Also halte ich für gefährlich. Und was ich auch sehe, ist, dass Reaktanzverhalten akzeptiert oder ja gerne in Kauf genommen wird. Es ist okay, dass die jetzt dagegen rebellieren. Ich sehe das anders. Ich sage, hier geht es um Resonanz. Wir wollen alle mitnehmen. Wenn ich alle meine, möchte ich auch alle mitnehmen.
Was glaubst du, wie kann ich die Reaktanz abbauen?
Eben mit einer leichtgewichtigen Kommunikation schon bestimmte Perspektiven vorher mal auch mal besprechen, gute Informationsbasis zu liefern. Also zum Beispiel hatten wir das mal mit Hygienespendern, mit Tampons und Binden. Das ist jetzt was, was jetzt nicht Gesprächsthema von jedem Mann jeden Tag ist. So, warum kriegen die Frauen jetzt was für Umme und die Männer nicht? So. Und das muss man mal erklären, warum sowas sinnvoll ist und warum das letzten Endes auch mit dazu beiträgt, dass Menschen vor Ort auf Arbeit bleiben.
Ja.
Und manche Männer wissen nicht über die biologischen Hintergründe Bescheid. Und ich weiß, das ist jetzt das ist kein fancy Thema und manche belächeln das und die sagen, ja, oh, die machen nur Tampons. Aber genau das ist ja der Punkt von einer guten Kommunikation. Deshalb wähle ich bewusst dieses Beispiel, zu erklären, was hat das denn jetzt wirklich für eine Bewandtnis? Vielleicht auch, dass ein Thema mal gesprächsfähig wird. Vielleicht landen wir dann irgendwann bei der Andropause, dass auch Männer in bestimmten Zeiten vielleicht nicht so leistungsfähig sein können, weil eben bestimmte biologische Prozesse am Laufen sind. Das ist ja alles Teil von unserem Lifecycle. Und genau da wollen wir ja hinkommen. Und das kann man eben mit bestimmten Maßnahmen oder mit bestimmten, ja, Interventionen unterstützen, dass Menschen miteinander reden, sich einander verstehen und dann besser zusammenarbeiten.
Ich habe gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, was du gesagt hast, und da ist mir ein Bild in den Kopf gekommen. Das heißt, ich habe ja am Anfang oder im Gespräch gesagt, es gibt so diese Hypes und Downs. Was heißt, wo ich sagen würde, okay, es gibt diese Extreme, da wird mal eins gepusht, dann fällt das aber wieder ganz medial runter. Aber wenn ich dann schauen würde, was so meiner Meinung nach die Fortschritte in Unternehmen sind, ist wie so eine ansteigende Regressionsgrade. Ich glaube, es gibt ganz viele praktische Fortschritte. Wenn die in Unternehmen erstmal gemacht sind, dann gibt es da, glaube ich, in der praktischen Umsetzung keine Rückschritte mehr, weil man das dann schon als Erfolg sieht, nimmt etc. Und wenn ich jetzt das Beispiel weibliche Hygieneartikel nimmt, wenn man einmal, glaube ich, daran gewöhnt ist, dass es da steht, dass es da zur Verfügung ist, dann fällt es total auf, wenn es das nicht mehr gibt, und dann gibt es einen Widerstand. Das heißt, ich glaube, es gibt ganz viele praktische Teilerfolge, an deren, ich will nicht sagen Luxus, sondern an deren Fortschritt man sich gewöhnt. Und wenn der nicht mehr da ist, dann gibt es einen Widerstand. Und ich glaube, deswegen ist das, was du vorhin auch gesagt hast, diese vielen kleinen praktischen Erfolge. Ich glaube, die sind relevant als dieses große Fancy, sondern viele kleine erfolgreiche Projekte immer mal machen. Und wenn man das dann wegnehmen würde, ich glaube, dann würde es wehtun, und dann gibt es auch einen Widerstand. Ja, also viele kleine Schritte führen zu großen Erfolgen, würde ich damit, glaube ich, zusammenfassen.
Absolut. Und ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, auch die Erarbeitung erfolgt in vielen kleinen Teilschritten, inkrementell, iterativ. Das ist das Großartige, was man aus der Agilität sich da auch zum Vorbild nehmen kann. Rom wurde ja auch nicht an einem Tag erbaut. Also diese vielen kleinen Schritte, die sind in Summe sehr, sehr viel, als wenn man sich so viel Großes da ständig einplant. Und das ist letzten Endes auch das, was nachhaltig wirkt oder was man auch nicht einfach wegnehmen kann.
Jetzt kommt der trotzdem, jetzt habe ich das gerade befürwortet, jetzt kommt natürlich wieder der Gegenspieler, der Kritische, wenn ich sage, okay, es gibt so einen Zeitgeist, der gerade so ein bisschen gegen Diversity geht, und jetzt bin ich, wie viele Führungskräfte, immer noch männlich, bin ein weißer Mann, wir sind ja immer noch quasi böse gesprochen oben, vor allem in den Chefetagen, und das ist jetzt vielleicht kein sexy Thema, mit dem ich Karriere mache. Das heißt, Vera Starke hat ja das schöne Buch geschrieben, Schluss mit lustig. Das heißt, so, jetzt geht's mal an die BWLer ran, jetzt machen wir mal das ganze weiche Zeug. Da gibt's keinen Fokus drauf. Wie kann es uns gelingen, quasi Mitarbeitenden auf allen Ebenen und auch den Führungsebenen zu ermutigen, aktiv an der Gestaltung dieses vielfältigen Arbeitsumfelds mitzuwirken?
Über offene Fragen, über eine interessierte, offene Haltung und auch über eine Stelle, die das entsprechend bündelt und die Mitmachenden entsprechend auch vernetzt. Und am Ende, ob wir das jetzt Diversity nennen oder Zusammenarbeit oder es gibt gerade einen Vorstoß aus den USA, über Fairness zu reden. Wir kennen das aus CSR, you name it. Also es sind Begriffe. Ich glaube, am Ende der Tage geht es ja darum, erfolgreich zu sein. Und das kann man dann so oder so nennen. Jetzt war halt Diversity der Begriff. Als ich begonnen habe, hat man ganz viel über interkulturelle Öffnung geredet. Da war das das Schwerpunktthema. Darunter hat man aber trotzdem irgendwie mehr gefasst damals schon. Und so wird sich die Sprache weiterentwickeln und die Menschen auch. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass jeder Mensch die Chance hat, sich in irgendeiner Weise zu beteiligen daran. Und Teil des Diskurses sein kann. Also das Zauberwort hier würde ich sagen Inclusion. Das heißt nicht, dass jeder lautstark rausbrüllen darf, was er gerade denkt und meint und das zu unpassendsten Momenten. Das meine ich jetzt nicht. Natürlich alles in einem Rahmen, aber Führungskräfte können diesen Raum, diesen Gesprächsraum ja entsprechend gestalten und mit Regeln ausstatten. Und da muss man einfach schlaue Regeln nehmen, dass Menschen auch bereit sind zu sprechen und eine Atmosphäre schaffen. Ich vergleiche das immer mit Entwickler, die freiwillig Software in Play Stores stellen. Du musst halt eine Arbeitsumgebung schaffen, wo die Leute auch Lust haben, wo das Umfeld stimmt, wo das Spaß macht. Dann machen die auch mit und stellen was zur Verfügung. Wenn du aber 10.000 Regeln aufstellst und die Umgebung, die Entwicklungsumgebung ist Grütze und das Tooling macht keinen Spaß, dann macht das auch keiner freiwillig. Also ich glaube, es ist so ein Go-To-Ort zu schaffen. Ich glaube, da hat jeder im Kleinen wie im Großen Spielräume und die kann man ja durchaus nutzen.
Ja. Was würdest du sagen, welche zukünftigen Trends siehst du im Bereich Diversity Management und wie sollten sich Unternehmen darauf vorbereiten?
Ich denke, dass man viel, viel mehr erklären muss, warum man das tut. Also wir haben ja bislang gesehen, es war eine stark moralisierende Kommunikation im Sinne von, das ist nicht fair und das ist nicht gerecht und die Gruppen sollten auch und was alles gut und wichtig ist. Und wir sehen ja gerade auch einen Trend in den USA und so weiter, dass der Erfolg dieser Initiativen ist gerade mehr als mäßig. Er hat seine Daseinsberechtigung, aber wir sehen ja gerade, was passiert. Und ich denke, dass man diesen Moment auch in der Diversity-Szene nutzen kann, um mal kurz innezuhalten und zu überlegen, okay, wie müssen wir das denn für uns ändern? Wie müsste denn ein Diversity Management gebaut sein, das zeitgemäß ist und das auf die Fragen, die Menschen derzeit haben, habe ich übermorgen meinen Arbeitsplatz noch? Werde ich bezahlt? Steigende Insolvenzen spielen ja auch eine Rolle. Ängste, die ganzen Nacheffekte von Corona. Das sind die Fragen, die einen bewegen. Und ich denke, da muss der Trend am Ende auch hingehen. Was bewegt die Menschen? Was hilft uns, gemeinsam weiterzukommen hin zu einem, wie kriegen wir jeden mitgenommen, der dabei sein will oder die? Oder.
Also Sarah, wir haben uns ja, ich glaube, wir sind uns beide einig, wie wichtig und wertvoll Diversity Management ist für eine Organisation, für ein Unternehmen. Womit würdest du Geschäftsführende ermutigen, das proaktiv anzugeben? Was wäre so dein Appell an die GeschäftsführerInnen?
Mein Appell ist, daran zu glauben, dass Zusammenarbeit sehr gut gelingen kann. Vielfalt ist immer da und das Ziel ist, daraus das Beste am Ende der Tage zu machen. Und wenn wir nach Wirksamkeit fragen, bereit sind, sich uns weiterzuentwickeln, dann funktioniert das auch gut und da hat keiner Nachteil von, sondern die Idee ist, das zum Vorteil von allen zu machen, sozusagen eine Win-Situation zu erzeugen. Und zwar nicht nur für die Menschen oder für das Unternehmen, auch für die Produkte, für die Kundschaft. Das ist ein Querschnittsthema, das eben sehr groß, sehr breit und letzten Endes auch sehr strategisch ist. Und ich möchte alle dazu ermutigen, auch in diesen Zeiten da auch stabil zu bleiben und daran zu glauben, dass Menschen eigentlich gut sind und Menschen gerne auch zusammen erfolgreich sind und dafür auch einzutreten. Und wie man das dann am Ende benennt, das steht auf einem anderen Blatt. Aber gegen gute Zusammenarbeit kann im Endeffekt doch auch keiner was sagen. Das ist logisch.
Super, dann vielen Dank nochmal für diesen Appell und dein kleines Plädoyer. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ja, aus meiner Position muss ich natürlich sagen, Diversity-Kompetenz. Das ist berufsbedingt so. Was ich beobachte, ist, wir leben in einer Welt, wo die Individualität von Menschen eine immer größere Rolle spielt. Gucken wir die Erziehungspläne schon in der Kita, sehen wir Individualismus pur. Gucken wir in Social Media, sehen wir nur noch hochformatig einen Menschen. Also extrem viel Selbstoptimierung. Und wann haben wir in der Geschichte jemals so viele Selfies gesehen? Also es ist sehr, sehr individualistisch. Und ich glaube, wenn man Diversity-Kompetenz hat, kann man damit mit diesen Trends eben auch gut umgehen. So. Und mit Blick auf Diversity-Themen denke ich, es geht um, also Führung braucht Offenheit, Interesse und auch ein bisschen Zeit für das Thema, bewusst sich Zeit zu nehmen, weil manche Dinge sind halt tatsächlich ein bisschen komplexer und dafür braucht es ein bisschen Interesse. Es braucht, glaube ich, auch die Akzeptanz, dass diese Identitätsnamen Themen Fingerspitzengefühl brauchen und letzten Endes nicht immer nur bestimmbar sind. Ich glaube, es braucht auch so ein bisschen Toleranz mit sich selber, dass man halt auch nicht alles weiß. Das ist auch okay. Also man kennt nicht jeden Diversity-Begriff, man weiß vielleicht nicht jedes Wort, was man jetzt nicht mehr sagen sollte. Das ist okay, trotzdem offen bleiben und sich das aneignen. Und für alle die, die jetzt denken, was soll ich denn jetzt noch alles machen? Das ist im Grunde genommen total einfach. Immer fragen, erster sinnvoller Schritt. Wer könnte jetzt das Ergebnis bereichern? Welche Perspektive hilft? Und das ist schon Diversity-Kompetenz. Wer oder was fehlt mir noch?
Sehr schön. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Natürlich mein Buch. Also, ich bin sehr erstaunt. Das hat sich irgendwie runtergeschrieben wie Butter. Und wenn ich da jetzt durchscrolle, denke ich mir manchmal, aha, das war ich. Okay. Das ist ganz interessant, diese Erfahrung.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du haben, die du noch nicht hast?
Also ich komme ja von der fachlichen Diversity-Seite und habe kein Marketing studiert. Was ich aber spannend finde, sind extrem viele Tools, die es online gibt und auch diese ganzen Antworten von KI, die man benutzen kann, um sein Herzensthema voranzutreiben. Also gerade habe ich mich mit Claude angefreundet, einer KI. Und bitte Claude, mich zu unterstützen. Mein Buch habe ich komplett ohne KI unterschrieben, aber Marketing fehlt mir. Und das ist irgendwie gerade was, was mich total kickt, mich da reinzufuchsen. Wie muss ich prompten? Was kann man damit alles anstellen? Auch am Ende mit der Idee, wie kann man es Diversity-Kommunikatoren und Kommunikatorinnen erleichtern, diese ganze Klickarbeit zu verringern? Und mehr Boutique-Style, sehr, sehr gute Texte zu schreiben, die dann auch auf die Zielgruppe sehr gut passen und diese ansprechen. Ja, genau. Also ich habe jetzt vor, auf LinkedIn auch ein bisschen mit KI zu spielen und ich glaube, der erste Text werde ich den Claude mal rappen lassen nach Eminem. Der soll mal mein Buch wie Eminem bewerben und Fasching wird es vielleicht ein Pirat. Also mal gucken, was man damit alles so ausprobieren kann.
Sehr cool. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Also Bücher lese ich tatsächlich sehr gerne. Ich bin durch und durch Autodidaktin und ich liebe es, sehr, sehr schnell Bücher zu lesen und daraus zu lernen. Zuletzt hat mich Nexus von Yuval Noah total fasziniert. Ich habe mit dem Buch verstanden, dass wir ganz, ganz viele Chancen in Diversity verpassen, wenn wir uns die ganze Zeit nur um Unconscious Bias in Codes fetzen. Es führt gerade komplett am Thema vorbei. Ja, das haben wir jetzt besprochen. Ja, das ist ein wichtiges Thema.
Ganz kurz noch zur Begriffsklärung: Unconscious Bias, also unbewusste Denkfallen, Vorurteile, Voreingenommenheiten. Nur für die Zügel,
Danke
genau.
schön. Genau, das passiert mir manchmal auch, dass ich dann zu sehr in meinem Duktus bin. Danke, Dani. Ja, also wenn wir da über Unconscious Bias im Code reden, nehmen wir uns ganz viel. Das ist ähnlich wie eine wichtige und gut gemeinte Debatte zum Thema Gendern. Aber wenn wir nur noch darüber reden, dann verpassen wir ja die ganzen anderen Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Und ich denke, wir müssen uns so, das habe ich von Yuval mitgenommen aus Nexus, wir müssen uns damit beschäftigen, wie Menschen mit neuen Technologien letzten Endes umgehen, die Ergebnisse lernen zu bewerten, die Logik der Algorithmen zu verstehen. Also das Thema, es geht hier viel, viel mehr um Kompetenzen und nicht, ob eine KI jetzt eine Wahrnehmungsverzerrung nur hat oder nicht. Es ist viel, viel mehr. Ich muss auf eine viel, viel stärkere abstrakte Ebene gehen. Das habe ich verstanden aus dem Buch und das fand ich sehr, sehr hilfreich. Und dann gibt es zwei Bücher, die mich ermutigt haben, ein Buch zu schreiben. Das eine ist ein Diversity Management kritisches Buch von Johanna Degen. Der Titel lautet Unmasking Diversity Management. Und Johanna Degen rekonstruiert Dynamiken, warum Diversity Management manchmal das Gegenteil von dem bewirkt, was es soll. Und ich hatte das immer oft als Verdacht und so. Und das mal als zumindest Studie zu lesen und auch in der Tiefe rekonstruiert, hat mir einfach gezeigt, okay, Das ist interessant, das habe ich auch wahrgenommen. Deshalb habe ich ja angefangen, was Eigenes zu bauen. Aber in Johanna Degens Buch steht jetzt noch keine Lösung. So, genau, das hat mich ermutigt. Und das zweite Buch, das mich auch ermutigt hat, mein Buch zu schreiben, ist von Lilly Zeng. Das ist DEI Deconstructed. Und Lilly legt den Schwerpunkt auf Impact, also Wirksamkeit, und hat eine wahnsinnig lösungsfokussierte Vorgehensweise in ihrem Buch. Also man merkt immer, dieser Mensch kommt aus der Praxis, das hat alles Hand und Fuß. Und ich habe das erste Mal, als ich das Buch gelesen habe, gedacht, boah, es gibt noch mehr Menschen auf der Welt, die genauso kritisch da mit dem Thema Wirksamkeit auch umgehen und das auch so hart einfordern. Genau. Also das war ein sehr inspirierendes Buch.
Sehr cool. Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Ja, ich habe früher immer gedacht, ich müsste, je mehr Zeit und Muße ich investiere, desto besser wird das Ergebnis. Die Formel ist nicht aufgegangen. Also ich glaube, manchmal das echt auch ins Gegenteil geführt, zu Ermüdung. Ja, heute weiß ich, ab und zu Leichtigkeit, mal was anderes machen, eine Pause machen. Dann läuft das Gehirn auch wieder rund. Das ist eindeutig besser und vor allem Freude haben an dem, was man tut und nicht verbissen.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Mein Vater hat mal zu mir gesagt, die kannst du in eine Wüste schicken, die lotst alle wieder raus. Und es gab schon so einige Situationen, wo ich jetzt nicht wortwörtlich in der Wüste stand, aber schon einige sehr schräge Situationen. Und das ist so ein Glaubenssatz, der mir tatsächlich auch Orientierung gibt, mich darauf, meine Möglichkeiten zu fokussieren und ja, die mir auch in etwas schwierigeren Situationen einfach irgendwie Selbstvertrauen schenkt.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, ein bisschen nerdy ist der erste Punkt. Also ich hatte im Bachelor mikrosoziologisch studiert und hatte mich vor allem um die Binnenperspektive, also was ist für die Menschen eine Wahrheit, das habe ich studiert. Und ich habe dann im Master verstanden, dass genauso wie die Mikroebene, was ein Mensch denkt, genauso wichtig ist Meso und Makro. Meso wäre zum Beispiel das Unternehmen und Makro sind gesamtgesellschaftliche Zustände. Und ja, hier lässt Luhmann grüßen. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, um dann Möglichkeiten auch für Progress, für Fortschritt zu finden und dann zu allokieren, wie ist denn hier gerade die Gesamtgemengelage und wo drückt wirklich der Schuh? Wo ist das Problem wirklich und was kann wer denn wirklich gerade bewirken in dieser Situation? Das war eine sehr einflussreiche Erkenntnis. Ich habe mich zwar direkt nach dem Studium gefragt, wofür habe ich mir diese Stunden Luhmann eigentlich angetan, weil das war jetzt nicht so, dass jeder sagt, geil, die hat das studiert, finde ich super, Systemtheoretikerin, haben wir schon immer gesucht. Also ich habe es am Anfang echt verflucht, weil das ist schon ganz schön hart, sich da durchzulesen und das ganze Vokabular zu verstehen. Aber im Nachgang muss ich jetzt sagen, ich arbeite tagtäglich damit. Also das war gut. Die zweite erfolgreiche Erkenntnis ist, ich habe gelernt, dass es verschiedene Diversity Approaches gibt. Und da ist mir ein Licht aufgegangen, dass ich nichts falsch mache. Also was relativ üblich ist, und das ist ja auch das, was in den USA gerade in Frage gestellt wird, ist der Discrimination and Fairness Approach. Also zu Deutsch würde man positive Diskriminierung, bestimmte Personengruppen bekommen entsprechende Quoten und so verstehen. Und der Approach, den ich in meiner Arbeit immer favorisiert hatte, war Learning and Effectiveness. Und dafür ein Framework zu finden und das so zu verstehen, das war für mich auch sehr hilfreich. Und die dritte Erkenntnis kam von meinem langjährig geschätzten Kollegen und Freund Klaus-Jürgen Kroner, der ja sehr agil arbeitet, selbst organisiert, auch als Agile Coach unterwegs ist. Und von ihm zu lernen, wie Fluidität funktioniert, agiles Grundverständnis. Also wir haben endlose Runden um den Silberturm in Frankfurt gedreht und irgendwie diese Themen miteinander verheiratet. Und das war für mich auf jeden Fall auch sehr hilfreich, von der Agilität zu profitieren und das ins Diversity Management zu integrieren.
Ja, starke Kombination. Welche Menschen inspirieren dich?
Also logisch, als erstes nennt man erstmal seine Familie und seine Freunde. Das sind natürlich die Menschen, mit denen man sich sehr gerne und viel umgibt und die inspirieren natürlich sehr. auch wenn man ein Kind bekommen hat, wie ich, das inspiriert doch sehr. Davon abgesehen, also mich hat die Rita Süssmuth immer sehr, sehr inspiriert. Die hat auch ein Buch geschrieben, Überlass die Welt nicht den Wahnsinnigen, ein Brief an meine Enkel oder an ihre Enkel. Also für mich ist diese Dame eine absolute Koryphäe. Die ist standhaft geblieben, die hat Rückgrat bewiesen und ich mag diese Rhetorik und ne, diese rote Linie. Das
Eine,
ist sehr mutmachend auch
vielleicht
für
der
diese Themen
Hintergrund,
und
es ist eine ehemalige CDU-Politikerin, ne? Also für die, die es nicht wissen, einfach nur nochmal zur Erklärung.
genau. Also, aber mit einer sehr, ja, für mich ist sie auch eine der Koryphäen in der Migrationspolitik. Also die wirbt für sehr viel Toleranz und Miteinander. Für alle, die aktuell Merz im Kopf haben, also wegen CDU. Also das, ja. Und wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Mein fluides Netzwerk inspiriert mich auch sehr. Also ich habe ja auch ein eigenes aufgebaut. Und da gibt es einfach sehr verschiedene Menschen. Also zum Beispiel gerade bei Kommunikation und Marketing-Themen hat mich die Kim Zaunberger sehr inspiriert, wo ich gesehen habe, wie man Diversity auch aufbereiten kann. Oder Alisa Richter derzeit, die hilft mir auch, das Thema so aufzubereiten, dass es die Menschen gut erreicht. Da bin ich mal sehr beeindruckt. Auch Menschen, die für ihre Themen halt brennen. Also Mohamed Malek Sadeh ist in barrierefreie Softwareentwicklung eine absolute Koryphäe. Da lerne ich immer wahnsinnig viel und kann da auch viel auf meine Themen übertragen. Also da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die mich sehr beeindrucken. Auch zum Beispiel Simone Dogu, die Öffentlichkeitsarbeit bei Mensa macht, ist auch meine Kollegin. Und wenn die mit Ideen um die Ecke kommt, wie man ein Thema so Hochbegabung, Neurodiversität besprechbar macht, das beeindruckt mich auch immer sehr. Genau.
Okay. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ja, ich glaube Niklas Luhmann und ich würde ihn zur Sau machen, warum er so unverständlich schreibt. Weil das nicht mal ordentlich machen kann, dass man das auch versteht. Heute würde man von leichter oder einfacher Sprache sprechen. So, das würde ich ihn dann doch mal abverlangen. Aber mich würde wirklich interessieren, was ihn dazu inspiriert hat, all diese Bücher zu schreiben und was ihn tatsächlich auch bewegt hat, da so viel in die Welt zu setzen, was so nachhaltig wirken kann und was man so nachhaltig auch gut verwenden kann für seine Arbeit.
Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Geh raus, hab Spaß, lerne nicht so viel für die Schule, nicht so viel Pauken, genieß das Leben und investiere gut in deine Herzensbildung.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Also ich möchte gerne diejenige sein, die in schwierigen Momenten, wie sie sie aktuell erleben, was Diversity Management angeht, die standhaft geblieben ist, die Mut gemacht hat, die zugesprochen hat. Das sind weiterhin wichtige Themen, egal was wer sagt. Und ich möchte gerne diejenige gewesen sein, die andere auch dazu ermutigt hat, halt auch dran zu bleiben.
Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das habe ich tatsächlich aus der Agilität, inkrementell, iterativ. Also ich bin ein Mensch, der sehr schnell, sehr weit, sehr langfristig und sehr gesamthaft draufschaut. Und mir tut das dann gut, das Ganze dann wieder in kleine Steps auch zu schneiden und dann Schritt für Schritt vorzugehen und nicht alles gleichzeitig.
Sehr schön. Liebe Sarah, vielen, vielen lieben Dank für dieses leidenschaftliche, praktische und fundierte Gespräch über Diversity Management. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Vielen Dank dir, lieber Dani, und danke fürs Zuhören.
Tschüss!
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.